Was vielleicht ganz interessant zu wissen ist, wir haben in der Jugend oder im Bund, vor allem in den letzten Wochen, uns oft über Zoom getroffen oder irgendwie online. Und dann haben wir öfter mal Songs so abgespielt, wo wir nicht wirklich zusammen singen konnten, aber in so einem Format, wo wir die Lieder einfach so angehört haben. Vielleicht könnt ihr das ja, oder konntet es gerade so ein bisschen nachfühlen. Auf jeden Fall spannend war das für uns. Ich habe mal noch was mitgebracht. Ihr habt das mit dem Gorilla, glaube ich, wer hat das hingekriegt? Wer hat das direkt beim ersten Mal gesehen? Ja, es geht. Ich habe mal was Zweites mitgebracht. Bevor du startest, da redet dir erstmal jemand ganz viel auf Englisch. Das muss man nicht verstehen, ist auch völlig egal, was der redet. Es geht ja, wie gesagt, um was anderes dabei. Mittendrin wirst du immer kurz Pause machen, ne? Und dann werde ich eine Frage immer kurz übersetzen, die er stellt. Aber guckt es euch erstmal an. Komplett anderes Setting am Ende. Richtig krasse Sache. Es geht ein bisschen, wie ihr vielleicht gemerkt habt, ein bisschen um Wahrnehmung, ein bisschen ums Erkennen von Sachen. Ich habe mal ein Bild mitgebracht, das kannst du gerne anzeigen, von einem unserer sogenannten Butt-Tage. Wir haben uns mal irgendwie einen ganzen Nachmittag mit den Butlern getroffen und haben einen Tag verbracht. Hier seht ihr mal so einen Ausschnitt davon. Es ist relativ spannend, was da passiert. Wir waren hier auf den Feldern unterwegs draußen und die mussten, vielleicht kennt das der eine oder andere, so einen Flugzeugabsturz nachmachen. Und überhaupt, um an diese Stelle zu kommen, mit verbundenen Augen hier durch die Gegend laufen, das war auf jeden Fall witzig. Am Ende hat es auch noch geregnet, das heißt, die waren platschnass am Ende, so alle. Es geht ein bisschen um Blindheit. Ihr habt bestimmt auch schon mal Momente gehabt, wo ihr sagt, da wurden mir so richtig die Augen geöffnet. Da habe ich eine Sache plötzlich anders gesehen, als ich es vorher die ganze Zeit getan habe. Oder wo man vielleicht nochmal sagt, ich habe solche Aha-Momente gehabt. Erfahrungen, wo ich eine Erkenntnis hatte, wo vielleicht Licht ins Dunkel gekommen ist, so, wo ich eine Einstellung plötzlich komplett zu einer Sache oder zu einer Person verändert habe. Oder um das mit einem biblischen Wort zu sagen, wo ich so eine richtige Offenbarung hatte. Etwas, wo ich völlig anders danach drauf war. Und von Anfang an ist in der Bibel der Licht ein Motiv, das relativ oft vorkommt. Und nicht nur als Phänomen, Licht, das irgendwie scheint so, sondern vor allem seine Wirkung. Das heißt, wenn etwas heller wird, wenn Licht ins Dunkel reinkommt, wenn jemand eine Erleuchtung hat zum Beispiel. Und im Neuen Testament wird richtig oft gesagt, dass Gottes Wesen oft mit Licht verbunden wird. Zum Beispiel 1. Johannes 1,5 steht, Gott ist Licht und in ihm ist keine Finsternis. Was heißt das für uns? Wenn wir da ein bisschen darüber nachdenken, das heißt, ohne Licht gäbe es erstmal überhaupt keine Erkenntnis. Man könnte nichts wahrnehmen, nichts sehen, nichts verstehen, gar nichts, wenn es Licht nicht gäbe. Und wenn wir jetzt auch noch sagen, Gott ist Licht, dann gäbe es auch kein Leben. Es gäbe einfach ein gar nichts, wenn es Licht nicht gäbe. Im Butt haben wir immer mal wieder also ein paar Sachen uns angeguckt in der Bibel, einfach so die Geschichte von der Bibel angeguckt, wie es von vorne bis hinten durchgeht. Und ich frage mal jetzt nicht die Butler, sondern mal alle anderen. Wisst ihr, was das allererste Werk ist, was Gott gemacht hat? Die erste Sache, die er geschaffen hat. Tag und Nacht. Es war Licht. Genesis 1,4. Das heißt, Licht kommt wirklich von Anfang an in der Bibel vor. Oder es startet im Prinzip die ganze Geschichte mit Licht. Andererseits, also wenn es mit Licht startet und Erkenntnis oder kein Leben ohne Licht irgendwie möglich ist, dann ist es kein Wunder, wenn Leute in der Bibel, wenn sie Gott begegnen und Gott selber das Licht ist, dass es für die eine Offenbarung ist, eine Erweckung, eine Erleuchtung, etwas, was sie völlig umkrempelt in dem, wie sie sind. Andererseits heißt es auch, wenn wir etwas nicht sehen oder wenn wir blind für eine Sache sind, dann nennt das die Bibel Sünde. Das heißt, wir kommen am Ziel vorbei. Ob absichtlich oder nicht. Zum Beispiel steht in Jesaja, du sagst wohl viel, aber du hast nichts beachtet. Deine Ohren waren offen, aber du hast nicht gehört. Wenn man etwas nicht wahrnimmt. Psalm 19 sagt auch die Einsicht, wir erkennen die Sünde oft nicht, vor allem an uns selber. In der Bibel hat Jesus auch ein Beispiel gebracht von jemandem, der den Balken in seinem Auge nicht sieht, in seinem eigenen, aber den Splitter bei jemand anderem. Wenn wir für uns selber vor allem blind sind, unsere blinden Flecken irgendwo haben. Und irgendwie ist es auch gar nicht so einfach. Das heißt, wenn wir in so eine Welt reingeboren werden, wo sowieso wir von überall her bestätigt werden, in einer natürlichen Atmosphäre sind, die erstmal Sünde tatsächlich überall widerspiegelt. Wo wir in so einer Atmosphäre leben und in sowas hineingeboren werden. Und das ist ein bisschen wie das Wasser für den Fisch ist so ungefähr. Es ist völlig normal. Es ist um uns herum, es ist überall. Und wir dann diese Erkenntnis brauchen, um zu Gott durchzudringen. Paradox ist es aber schon ein bisschen, weil wenn ihr einen Blinden zum Beispiel kennt oder irgendwo einen getroffen habt, wie auch immer, Normalerweise würden wir ja nicht sagen, der ist schuld an seiner Blindheit. Sondern blind ist man einfach erstmal. Da kann man nicht sagen, du bist schuld daran oder wie auch immer. Und wie kann man jemandem so eine Schuld, da überhaupt Schuld anrechnen, wenn jemand blind ist für eine Sache, wenn er so hineingeboren wird? Das Ding ist, dass Jesus auch ein paar Sachen gesagt hat, die spitzen das erstmal scheinbar ziemlich krass zu. Also ich habe mal einen Text mitgebracht für euch. Ihr könnt ihr gerne mitlesen vorne. Das steht in Johannes 9. Jesus sprach, ich bin zum Gericht in diese Welt gekommen, damit die, die nicht sehen, sehen werden. Und die, die sehen, blind werden. Das hörten einige Pharisäer, die bei ihm waren und fragten ihn, sind wir denn auch blind? Und Jesus sprach zu ihnen, wärt ihr blind, so hättet ihr keine Sünde. Weil ihr aber sagt, wir sind sehend, bleibt eure Sünde. Das sind erstmal richtig harte Worte, die Jesus hier raushaut. Die, die nicht sehen, die sollen sehend werden. Und die, die sehen, die sollen blind werden. Vor allem die Leute, die sagen, wir sehen sowieso schon voll viel und wir verstehen so viel von Gott und so weiter, die sollen blind werden, wenn Jesus wiederkommt. Es gibt also sowas wie eine Blindheit von Sehenden. Spannend. Und solche Pharisäer, die gibt es manchmal auch im Butt tatsächlich. Das heißt, da kommt mal einer vorbei und sagt so direkt von Anfang an mit der Einstellung, ich weiß eh schon alles, ich brauche nichts Neues, ich sehe alles, ich verstehe alles, ich brauche das gar nicht so, ich sitze die 2 Jahre einfach ab. Und das Ding ist, dass meistens ist vorher entweder richtig gute Vorarbeit, zu Hause schon passiert so, man bereitet sich richtig krass für den Wirt vor, oder aber die Eltern waren ein richtig gutes Vorbild oder die Familie oder so. Und dann kommt man als Butler mit so einer Einstellung rein, ich weiß eh schon alles. So, und kenne ich schon alles, brauche ich nicht. Die Illusion dahinter ist, ich kann doch sehen, so wie die Pharisäer hier. Ich kann das doch sehen, ich verstehe das dann alles, ich brauche nichts. Ich muss die Bibel auch gar nicht mehr aufschlagen, um irgendwas Neues kennenzulernen, weil ich weiß das schon alles. So ungefähr. Und das Ding ist, gerade die, die ganz oft von sich behaupten, auch in anderen Bereichen im Leben, die alles irgendetwas völlig verstanden haben, die nicht offen sind für was Neues, für Erkenntnis, für Veränderung im Denken oder sowas, gerade sind diese Leute sind die, die blind sind, die von Jesus als blind bezeichnet werden und sich selber aber als besonders gut sehend darstellen. In der Gemeinde ist es manchmal, also ganz oft auch ein Phänomen. Jemand, der besonders viel betet, besonders viel gibt oder besonders viel opfert für Gott und so, am besten noch vor Menschen oder so, und kurz gesagt, so besonders fromm ist oder so, der könnte meinen, so wie die Pharisäer das teilweise damals gemacht haben, mich muss Gott ganz besonders erhören und so ein Sünder, der so überhaupt nicht mit Gott lebt, warum sollte Gott ihn dann überhaupt erhören? Warum sollte Gott sich ihm zeigen? Ich meine, ich hab's doch drauf. So ungefähr. Da muss es bei mir erst recht funktionieren oder so. Und ich finde, es ist gar nicht so weit weg von heute, wenn man das denkt. Heute hat Blindheit, also so eine Blindheit von Sehenden, ganz viele verschiedene Gesichter. Also zum Beispiel banale Vorurteile gegenüber irgendwelchen Leuten. Oder Selbstgerechtigkeit. Oder ich überschätze mich selber irgendwo. Extremer Pessimismus, aber auch extremer Optimismus, wo man blind ist für andere Meinungen. Politische Überzeugungen oder Ideologien, die man sich reinsteigert. Blindheit gibt es einfach richtig oft als Phänomen, auch bei uns im Leben. Blindheit zum Beispiel auch in der Art und Weise, wie wir mit unseren Medien umgehen. Man kann ja zum Beispiel sagen, ich habe ja nur meine bestimmten Medien, die sagen immer die Wahrheit und mit den anderen, mit denen muss ich mich gar nicht so beschäftigen. Ich muss gar nicht drauf hören, was die anderen sagen, weil die sind sowieso falsch, die haben einen verdrehten Blick auf etwas. Ich brauche da gar keine Erkenntnis oder so. Das gibt es bei uns auch ganz oft. Und dann ist es leicht zu sagen, auch wenn man in den Butt manchmal kommt, die anderen, die sind alle dumm oder blind oder lost oder was auch immer und ich habe sie gecheckt. Oder genau andersrum, das gibt's auch. Dass jemand sagt so, ja, ich habe sie überhaupt nicht drauf. Ich kapiere das doch eh alles nicht. Was bringt mir das? Das ist so nichts für mich so. Die anderen haben es verstanden, ich nicht, Pech gehabt. So ungefähr. Und das Spannende ist dann im Butt auch, aber auch in anderen Bereichen in der Gemeinde oder im Leben zu erleben, wenn Leute tatsächlich so eine Erkenntnis haben. Und dieser Meinung, die sie vorher hatten, so komplett umgedreht werden und sagen, und dann du miterlebst im Prinzip, ich auch als Leiter von dem Butt oder so, wenn die Augen so aufgehen tatsächlich, wenn jemand so eine Erkenntnis hat. Es gab einen amerikanischen Theologen, Jonathan Edwards hieß der, der hat sich mit Blindheit und mit Erkenntnis so ein bisschen befasst. Und ich habe mal eine Aktion mitgebracht für euch. Ich würde das mal gerne so ausprobieren. Die Butler, wir machen das einen Mini-Butt-Unterricht, aber ihr meldet euch für eure Eltern. Das heißt, ich habe gleich eine Frage hier und dann meldet ihr euch und eure Eltern antworten mal auf diese Frage. Wir probieren das mal aus. Wirf mal die Frage an. So. Okay, wo ist dein Vater? Du kannst mal aufstehen kurz. Sag mal, wie würdest du Honig den Geschmack beschreiben? Süß. Okay. Gibt's noch irgendwas? Du kannst entscheiden, wer aufsteht von den beiden. Du kannst von mir aus auch das Gleiche sagen. Mhm. Von der Konsistenz her meinst du eher. Mhm. Was gibt's noch? Wie kann man Honig beschreiben? Die anderen können sich natürlich auch melden, wenn ihr eine krasse Idee habt oder so. Blumig. Wenn man weiß, wo er herkommt. Irgendwelche Ideen? Wie kann man Honig beschreiben? Den Geschmack davon? Mhm. Spannend. Das Interessante ist, es ist gar nicht so einfach, den Geschmack einer Sache zu erklären jemandem. Weil wir können, glaube ich, egal wie viele Worte wir jetzt wählen für diese Beschreibung, egal wie wir es versuchen, man könnte auch sagen, so eine schleimige Konsistenz, die klebt, die meinen Mund irgendwie süß macht, wo ich wacher werde, wie auch immer, was für einen Effekt das alles hat. Den tatsächlichen Geschmack von Honig zu beschreiben, ist eine richtig schwierige Sache, glaube ich. Und noch schwieriger wird die Frage, wenn ich mich frage, warum schmeckt mir Honig eigentlich? Oder warum schmecken mir andere bestimmte Sachen? Wie kommt das? Weil man hat sich ja normalerweise nicht selbst überzeugt irgendwann, ab jetzt mag ich Honig so und hat sich Argumente gebracht und dann plötzlich angefangen, ab jetzt Honig zu mögen so. Sondern normalerweise ist es so, es ist einfach so. Man mag ihn, man probiert es aus, man schmeckt ihn, man probiert ihn, man merkt, wie der auf der Zunge zergeht. Man merkt, dass man so eine Erkenntnis mit ihm hat, so ein Erlebnis. Und dann will man mehr davon probieren, weil einem das gefällt. Dann will man immer öfter das mal ausprobieren. Und ich glaube, wenn du Gott erleben möchtest, dann läuft es sehr ähnlich. Ich kann dir richtig viel sagen, wie Gott ist. Und im Boot können wir auch jahrelang wahrscheinlich über Gott reden und alles Mögliche über Gott sagen. Aber es ist was völlig anderes, wenn man Gott erlebt. Wenn man ihm einfach mal begegnet, dem lebendigen Gott. Das geht, glaube ich, gar nicht in unserer Sprache auf. So eine Erkenntnis zu sagen. Aber wenn das bei Honig schon nicht funktioniert, dann glaube ich bei Gott erst recht nicht. Das ist eine Sache, wo ich mit dem, wie ich bin, mit meiner Persönlichkeit, mit meinen Überzeugungen einfach zu Gott kommen muss und ihn einfach mal kennenlernen muss. Öfter mal zu ihm kommen muss und einfach mal ausprobieren muss, wie ist das mit Gott. Und gleichzeitig bleibt es aber immer ein bisschen ein Geheimnis. Also ich weiß nicht, ob du irgendjemanden kennst, der Gott völlig verstanden hat. So, der alles weiß, was man über Gott wissen muss, so ungefähr. Es gibt immer eine Sache, die bleibt so ein bisschen geheimnisvoll, so ähnlich wie bei Honig. So genau fassen können wir diesen Geschmack nicht. Wir können ihn lange beschreiben, aber auf den Punkt bringen ist gar nicht so einfach. Und ich glaube, bei Gott ist es ähnlich, dass Gott einfach unsere Grenzen sprengen kann. Und ähnlich wie dabei fühlt man es, man schmeckt es, man probiert es aus, man erlebt es und man muss es einfach entdecken. Es gibt keine Worte, um das zu beschreiben. Du musst Gott einfach erleben. Ihm begegnen. Er muss sich dir zeigen und dann hast du deine Erkenntnis mit Gott. Noch schwieriger wird das, wenn man das mit Leuten mal teilen will. Also ich habe zum Beispiel ein paar Lieblingssongs, die ich so gerne höre und wenn ich gerade einen neuen entdeckt habe und dem jemandem zeigen will, dann habe ich oft schon die Reaktion gehabt, dass ich den total feier und total hype bin und sage, okay, guck dir diesen Song an, die Violin oder die E-Gitarre oder was auch immer, was jetzt kommt und der andere so, ja, cool, danke. Das kann man auch, wenn man im Internet ein bisschen unterwegs ist und Memes jemandem zeigen will. Man findet etwas super lustig und dann zeigt es man jemandem und der so, habe ich schon gesehen. So. Das ist spannend. Warum teilt diese Person nicht das, was ich auch so, wo ich so begeistert bin über die Sache? Ich glaube, weil man das einfach selber erleben muss. Das ist genau das gleiche Ding. Du musst es einfach selbst erleben und die Schönheit dahinter entdecken. Du musst entdecken, was alles dahinter steckt. Es muss sich dir irgendwie zeigen. Du musst etwas entdecken, was vorher vielleicht noch jemand nicht gesehen hat. Und am allerinteressantesten ist es, wenn man einem Menschen begegnet, der einen in seinen Bann zieht. Wenn man sich verliebt Und dann jemand einfach, egal was er tut, egal was er sagt, vor allem am Anfang ist es so bezaubernd, dass man einfach blind wird. Man sagt ja auch, Liebe macht manchmal blind. So, jede Bewegung ist plötzlich was ganz Besonderes. Jedes Wort, das die Person sagt, egal was es ist, man hat plötzlich etwas entdeckt, wo sogar das Zeitgefühl sich verändert. Wo Stunden plötzlich wie Minuten vergehen. Oder Stunden wie Monate dauern, wenn man auf die Person warten muss oder so. Plötzlich ganz anders in meinem Sein. Und natürlich genauso schön ist es, wenn man die Seiten von der geistlichen Welt entdeckt. Also wenn man sagt, dass diese Welt zum Beispiel nicht einfach da ist, sondern dass es einen Sinn hat, dass wir hier sind, dass uns jemand geschaffen hat. Dass wenn wir entdecken, was so alles dahinter steckt, hinter dem, was wir jeden Tag so sehen um uns herum. Es ist besonders, wenn wir Gründe für uns finden, warum es sich lohnt zu leben. Warum es sich lohnt, sich zu investieren in Leute oder in bestimmte Sachen. Egal, ob das im Bud passiert oder ob du im Leben vorankommst und Sachen entdeckst, die dir Motivation geben, die dich begeistern. Einfach Dinge, die unser Herz berühren sollen. Und ich glaube, jeder von uns steckt irgendwie in seinen eigenen Kämpfen so ein bisschen und auch in den großen und kleinen Herausforderungen im Leben und so. Und ich weiß natürlich nicht, wie es dir geht. Also du hast deine ganz eigene Wahrnehmung auf die Welt, deine ganz eigene Wahrnehmung Gott gegenüber. Aber was ist, wenn wir darüber nachdenken, dass unser Bild vielleicht auch unvollständig ist? Vielleicht ist es gut, wenn wir, ich sag mal, von der Einstellung, die wir im Butt haben, das mal mitnehmen ins Leben. Und sagen zum Beispiel uns als Motto mitnehmen, Herr, öffne du mir die Augen. Stell mal vor, du würdest mit so einem Satz leben einfach. Das wäre dein Lebensmotto. Herr, öffne mir die Augen. An sich ist das ein bisschen krass, weil eigentlich sagt man ja so ein bisschen daraus, dass das, was ich sonst sehe, das sehe ich gar nicht wirklich. So, worauf kann ich mich dann überhaupt noch verlassen so in meinem Leben? Oder was steckt hinter den Sachen, die ich sowieso schon jeden Tag sehe? Andererseits glaube ich, wenn man mit so einem Satz leben kann und das als Motto hat, dass es zu richtig überwältigenden Erkenntnissen und zu Erleuchtung und zu einer Begegnung mit Gott führen kann. Und das ist, glaube ich, was ein ganz besonderer Moment. Berechtigterweise könnte man an dieser Stelle jetzt fragen, habe ich dann überhaupt noch irgendeinen Einfluss? Also wenn Gott sich mir sowieso offenbaren muss, wenn ich nicht alles so sehe wie jemand anderes und so, habe ich überhaupt irgendeinen Einfluss darauf? Und dazu hat Jesus ein richtig gutes und super kurzes Beispiel genannt. Das in zwei Sätzen hakt er einfach mal diese krasse Frage einfach mal ab. Ich zeige sie mal vorne, ich lese es mal kurz vor, in Matthäus 13. Das Himmelreich gleicht einem Schatz, der verborgen ist im Acker, den ein Mensch fand und verbarg. Und in seiner Freude ging er hin und verkaufte alles, was er hatte und kaufte den Acker. Wiederum gleicht das Himmelreich einem Kaufmann, der gute Perlen suchte. Und als er eine kostbare Perle fand, ging er hin und verkaufte alles, was er hatte und kaufte sie. Der eine, der findet den Schatz eher beiläufig. Also der ist so unterwegs im Leben und stößt plötzlich darauf. Es fällt ihm im Prinzip in die Hände. Er stolpert darüber. Und er begegnet eine Sache, die den langweiligen Acker plötzlich zu etwas ganz, ganz Besonderem macht für ihn. Er verändert sich auch in seinem ganzen Sein. Er tut alles dafür, verkauft alles, nur um diesen Schatz zu kriegen. Andersrum geht's genauso. So wie der Kaufmann, der sehr gezielt nach der Perle sucht und sich begibt in den Ort, wo er am ehesten die wertvollste Perle, die es gibt, finden kann. Der sich vorher wahrscheinlich Gedanken gemacht hat, wo kann ich hin, damit ich diese eine Perle finden kann? Und wo ist die Wahrscheinlichkeit am höchsten, dass ich diesen Schatz mitnehmen kann? Und auch bei ihm ist die Reaktion genau das gleiche. Er verkauft alles, er wird völlig verändert und hat plötzlich komplett neue Sicht einfach auf alles um ihn herum. Ich glaube, beides darf sein. Sowohl mit offenen Augen durch die Welt gehen und Gott suchen und ihn erleben wollen und die Wahrscheinlichkeit, sag ich mal, steigern, dass du Gott erleben kannst. Aber du kannst auch unverhofft einfach Gott begegnen und diese Situation mit Gott, die einen so besonders, für einen so besonders sein können, am besten nicht an einem vorbeiziehen lassen, sondern die Möglichkeit ergreifen. Gott einladen ins Leben und sagen, okay, das ist krass, darauf möchte ich aufbauen, das möchte ich öfter erleben. Genau diese zwei Sachen wollen wir versuchen, auch als Butt für die Butler zu sein, wenn die jedes Jahr zu uns kommen und neu dazustoßen. Wir wollen euch ein bisschen begleiten auf dem Weg so mit Gott, auf dem ihr so seid. Wir wollen euch helfen, die uns irgendwie die, unsere, auch unsere größte Hoffnung ist, ist, dass sie einen Schritt näher zu Gott kommt. Wir versuchen natürlich mit dem, was wir so beibringen und was wir erleben zusammen, euch so ein bisschen zu pushen in Richtung so, ey, guck mal, wie krass dieser, so ähnlich wie beim Song, guck mal, wie krass dieser Gott ist. Wäre das nicht auch etwas für dich? Lass uns den entdecken. Auf der anderen Seite haben wir auch wenig Einfluss darauf. Es ist dein Weg und Gott offenbart sich dir, so wie er möchte. Und dann feiern wir das innerhalb der 2 Jahre oder am Ende davon, wenn ihr Gott erlebt. So, und wenn ihr sagt, ich habe Gott getroffen, und wenn wir das in euren Augen so ein bisschen nachfühlen können und mit euch feiern können, wenn ihr diese Erkenntnis hattet über irgendeinen Aspekt von Gott oder was auch immer. Genau das versuchen wir für euch zu sein. Die 2 Jahre Burt sind zwar zu Ende jetzt für euch, aber das heißt noch lange nicht, dass es mit Gott irgendwie zu Ende geht. Das heißt, glaube ich, dass Gott noch ganz, ganz viel vorbereitet hat. Vielleicht habt ihr jetzt den ersten Schritt gemacht, vielleicht auch mehr. Und wir als Gemeinde würden euch gerne mit euch mitgehen diesen Weg. Euch den Segen Gottes zusprechen. Und dafür dürft ihr gerne mal mit eurem Partner jetzt einmal kurz nach vorne kommen. Er betet einmal für euch und danach möchten wir euch auch ein Bibelvers